Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Der Titel dieses Buches klingt bedrohlich und es ist auch genauso gemeint. Die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. Geschrieben haben es Clive Hamilton, er ist Professor in Australien, und die Sinologin Mareike Ohlberg. Mareike Ohlberg ist Senior Fellow im Asienprogramm des German Marshall Fund. Sie hat studiert unter anderem in Heidelberg, in Peking, in New York und in Harvard. Herzlich willkommen, Mareike Ohlberg, auf dem blauen Sofa.
Hallo.
Ich habe ja mit vielen Menschen gesprochen, die aus China zurückgekehrt sind, und zwar immer mit leuchtenden Augen, die gesagt haben, wow, da ist die Zukunft. Ja, wir sollten unser China-Bild dringend überdenken. Wie geht's Ihnen eigentlich, wenn Sie, und ich, das ist oft auch geprägt von Blick auf Architektur, von Blick auf technologische Entwicklung, wie geht's Ihnen mit diesem Blick auf China?
Ich sympathisiere zu großen Teilen mit diesem Blick, weil ich ihn auch teile. Es ist nicht so, dass ich ein rein negatives China-Bild habe. Mir wird oft gesagt, ich würde China-Bashing betreiben. Das ist nicht wahr. Ich habe lange Zeit in China gelebt. Ich bin ein großer Fan der chinesischen Gesellschaft. Ich sehe tatsächlich, was da auch an Fortschritt passiert ist. Das Problem ist, aus meiner Sicht, was viele hier nicht wahrnehmen und wo ich auch immer nicht genau weiß, wo ich bei der deutschen Debatte anknüpfen soll, dass tatsächlich das politische System in den letzten Jahren, gerade unter dem derzeitigen Präsidenten Xi Jinping, wahnsinnig um einiges repressiver geworden ist, also um großen Schritt repressiver geworden ist, und dass tatsächlich die Partei tatsächlich auch die Bestreben hat, ihre Macht international um einiges weiter auszuweiten. Also die Debatte international größer mitbestimmen will, die Regeln mitbestimmen will und quasi die Welt sicherer machen möchte für autokratische Regime wie sich selber. Das steht nicht im Widerspruch mit dem tatsächlichen Enthusiasmus, den ich für China auch habe aus meiner eigenen Zeit dort. Aber es handelt sich letztlich um ein expansives, autokratisches Regime, das dort an der Macht ist.
Es ist nicht so leicht, diese beiden Seiten auseinanderzuhalten. In diesem Buch ist es ganz klar, diese Perspektive, wir gucken auf die Partei, wir gucken auf darauf, wie China versucht, alles zu durchdringen, um einen Einfluss geltend zu machen. Und das lässt einen schon auch so mit diesem Eindruck zurück, China ist sowas wie eine fiese Krake, die versucht, uns zu umschlingen und in ihr Revier zu ziehen und uns zu beherrschen. Ist das dieser Eindruck, der auch bleiben soll? Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie natürlich auch sagen, ich bin auch fasziniert von diesem Land.
Das Wichtigste, was ich da, glaube ich, hinzufügen würde, ist, wir machen eine ganz klare Unterscheidung in dem Buch zwischen China als Land, den Chinesen und der Kommunistischen Partei China. Und das Wichtige für uns in dem Buch ist tatsächlich auch, dass wir nicht versuchen darzulegen, wie vage China, wie auch immer definiert, das versucht, sondern was die Ziele der Partei sind, warum die Partei das macht und welche Institutionen es im Parteiapparat gibt, die dafür zuständig sind, die Welt für die Partei sicherer zu machen. Also es geht nicht um China als Krake, sondern es geht tatsächlich um die Institutionen der Kommunistischen Partei China und was ihre Ziele und ihre Methoden sind.
Es heißt ja die lautlose Eroberung. Das heißt, lautlos impliziert ja, ihr sollt das da draußen gar nicht so richtig merken. Wie versucht denn China, uns zu erobern? Ich glaube, was wir alle im Kopf haben, ist das große weltumspannende Seidenstraßenprojekt, von dem natürlich viele profitieren, weil China da sehr viel Geld investiert. Auf der anderen Seite profitiert natürlich auch China selbst, weil es Ressourcen gewinnt und Einflussmöglichkeiten. Wie macht sich dieser Einfluss bemerkbar?
Also ich bin in das Thema wieder reingekommen, nachdem ich ein paar Jahre ich habe dazu promoviert, war dann ein paar Jahre im Ausland und habe festgestellt, als ich nach ein paar Jahren im Ausland nach Deutschland zurückgekommen bin, dass sich die China-Debatte doch extrem verändert hat. Zwischen 2013 und 2015, 2016 war das. Es ist inzwischen die Vorgaben, die Punkte, die die Kommunistische Partei China gerne weltweit sehen möchte, viel ernster genommen werden, viel mehr aufgegriffen werden und auch viel stärker hier verbreitet werden von Menschen hier vor Ort. Und das ist letztlich das Ziel. Also es geht nicht um eine militärische Eroberung, dass irgendwie jetzt hier irgendwie vor der Küste bald überall chinesische Boote fahren, auch wenn das bereits teilweise der Fall ist. Aha. Darum geht es aber nicht. Es geht um eine normative Frage und um eine Ordnungsfrage. Also, dass die KP quasi die weltweite Debatte und die Weltordnung stärker mitbestimmen möchte, und zwar zu ihren Gunsten, was sich negativ natürlich darauf auswirkt, auf das Recht eines jeden Menschen frei sprechen zu können zu Themen, zu denen die Partei eine Meinung hat. Und diese Themen werden immer mehr. Also es geht, ursprünglich war es so, dass man vor allen Dingen, dass die Partei eingegriffen hat und versucht hat, Diskussionen, Publikationen, Veranstaltungen zu bestimmten Themen zu unterdrücken. Das waren in der Regel Fragen, die Taiwan-Frage, die Minderheitenregion Tibet, Xinjiang, Frage der Demokratie, Frage von Menschenrechtsverletzungen. Aber auch diese Themen werden immer stärker ausgeweitet, zu denen die Partei eine Meinung hat und versucht, Meinungsäußerung von anderen zu unterdrücken.
Ich habe das Wort Krake vorhin tatsächlich ja mit Bedacht gewählt, weil Sie in Ihrem Buch, das ist gespickt mit Beispielen, wie die chinesische, also wie die Partei, sage ich jetzt auch mal, da vorgeht. Man hat vorne in dem Buch, vielleicht, ich halte es mal, vielleicht kann man das einfangen, ist sozusagen von alle Organisationen, die weltweit, oder nein, alle nicht, aber viele Organisationen, die weltweit tätig sind, die als Kulturorganisationen daherkommen, die tätig sind in Bereichen wie der Wirtschaft, wie der Kultur, an Universitäten. Also das durchzieht wirklich ganz viele Bereiche. Und dies, haben Sie mir gesagt, ist ja wirklich auch nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Vielleicht erzählen Sie das mal an einem Beispiel, wie China da vorgeht, an einem konkreten Beispiel, dass man sich das vorstellen kann.
Es gibt wahnsinnig viele, das ist in der Regel sind es kleine Beispiele. Es ist der Wust an verschiedenen Sachen, die zusammenkommen. Das Problem ist nicht nur, was von der chinesischen Seite kommt, sondern dass wir viele Organisationen, mit denen wir in Kontakt kommen, mit denen wir in Austausch treten, zum Beispiel die chinesische Gesellschaft für Menschenrechtsstudien, die zeigt sich als NGO und macht auch dann hier Dialoge in Deutschland, in Europa als NGO, ist aber letztlich von der Partei kontrolliert und hat einen klaren Auftrag, das chinesische Menschenrechtsbild stärker zu verbreiten. Mhm. Und das Problem ist einerseits natürlich, dass die Botschaft, die verbreitet wird, andererseits aber auch, dass hierzulande zu wenige Menschen verstehen, wie die Parteistrukturen tatsächlich aufgebaut sind. Also man weiß nicht genau, wo die überhaupt zu verorten sind. Und das ist bei diversen anderen Vereinen, die hier als NGOs, als zivilgesellschaftliche Organisationen auftreten, ist es genauso. Die stellen sich da als Völkeraustausch, Mensch-zu-Mensch-Austausch, steckt aber letztlich in der Regel eigentlich immer die Partei dahinter. Das ist das eine. Also dass, wenn wir über Austausch mit China sprechen, vor ein paar Jahren war es noch so, dass es tatsächlich möglich war, tatsächlich Austausch auf Volksebene, also von Mensch zu Mensch möglich zu machen. Und das wird immer stärker durch Parteiorganisationen, durch von der Partei kontrollierte Organisationen ersetzt. Also man denkt, man hat es mit normalen, also mit einem zivilgesellschaftlichen Gegenstück zu tun, hat dann aber letztlich die Partei dahinter. Das ist ein großer Komplex, der ein Problem ist. Und an anderen Beispielen, vielleicht mal ein Beispiel, wie sich das hier tatsächlich bereits auswirkt. Der Druck, den die chinesische Regierung ausübt. Es ist zum Beispiel so, Hotelketten würden der taiwanesischen Regierung ihre Zimmer teilweise nicht mehr zur Verfügung stellen, um da ihren Nationalfeiertag zu feiern, weil die chinesische Regierung möchte nicht, dass Taiwan irgendwie anerkannt wird. Und das sind hier Hotels, die sind hier in Europa. Oder in Zeitschriften, die auch in Europa herausgegeben werden, zum Beispiel von Springer, muss Taiwan als Taiwan, China dargestellt werden. Ansonsten kann man seinen wissenschaftlichen Aufsatz dort nicht mehr veröffentlichen. Einzelne Firmen, die in Hongkong tätig sind, müssen sich jetzt öffentlich dazu bekennen, dass das neue nationale Sicherheitsgesetz, was in Hongkong de facto den Rechtsstaat abschafft, eine gute Sache ist. Und es sind letztlich westliche Akteure, die sich da reinziehen lassen in dieses Gesamtmodell.
Und sozusagen das, ich nenne es mal Framing, das China verlangt, dann auch einhalten. Also wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, sagen Sie, China will eigentlich, dass sozusagen anerkannt wird, dass das chinesische System vielleicht anders ist, aber gleichberechtigt zur Demokratie. Es ist anders, es wird nur nicht richtig verstanden. Und dieses nicht richtig verstanden ist sozusagen das Einfallstor, um dann Menschen in seinen Einflussbereich zu ziehen.
Es geht inzwischen einen Schritt weiter. Also ursprünglich, der Anfang war, unser System ist gleichberechtigt. Inzwischen ist die Linie tatsächlich, das chinesische System ist das System des 21. Jahrhunderts. Demokratien, die haben irgendwie im 20. Jahrhundert, hat das mal vielleicht ganz gut funktioniert in einigen Teilen der Welt. Aber für die Zukunft, für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts funktioniert eigentlich nur unser System. Das ist inzwischen die Botschaft, die gesendet wird und von der man sich auch erhofft, dass immer mehr Menschen im Westen diese Botschaft auch aufnehmen und reproduzieren, weiterverbreiten und dadurch legitimieren.
Aber das funktioniert ja nicht ohne Druck, ne? Und wenn das so eine Strategie ist, hat man ja sofort den Verdacht, diese Strategie ist auch angstgetrieben. Hat China vor irgendwas Angst? Oder die chinesische Partei?
Die KP, die Kommunistische Partei China, ja, natürlich. Also ein großer Teil dieser Strategie kommt aus der Suche nach mehr Sicherheit für das eigene Regime im eigenen Land. Es geht tatsächlich darum, die Welt sicherer zu machen für die Existenz von der Partei. Weil wenn man auch im Ausland Anerkennung kriegt für das eigene System, für die eigene Leistung, dann muss man sich irgendwann auch nicht mehr damit rumschlagen, was da alles für Nachrichten nach China durch die Great Firewall, durch die große Firewall, die Internetzensur, die Internetzensurmechanismen nach China reinfließen. Weil irgendwann, so die Hoffnung, hauptsächlich dominant nur noch positive Nachrichten reinfließen, statt irgendwie. Das heißt, man möchte sich in eine Position versetzen, wo man nicht mehr im kleinteilig Sachen abwehren muss und hier da kleinteilig zensieren, hier einen neuen Zensurapparat aufbauen, hier einen neuen Filter, da was Neues, sondern man möchte quasi die Debatte von oben, ganz von oben, weltweit, global ändern.
Inwieweit hat denn jetzt die Corona-Pandemie China in diesen Plänen zurückgeworfen? Denn es ist ja klar geworden, wer es vorher nicht wusste, Transparenz gehört nicht zu den größten Stärken Chinas. Und es war nicht gut fürs Image und hat natürlich auch zu starken wirtschaftlichen Einbrüchen geführt.
Dazu vielleicht zweierlei. Also einerseits, es hat China geschadet, auch bei der internationalen, bei der weltweiten Reputation. Vor allen Dingen, weil viele Länder im Rahmen der Pandemie auf einmal auch die harte Seite der chinesischen Regierung zu spüren gekriegt haben. Ein Vorteil oder eine Sache, die KP sonst geschickt gemacht hat, und das sagen wir in dem Buch auch, ist, dass man sich relativ wenige Leute rauspickt, aus denen man ein Exempel statuiert und damit die anderen abschreckt, mit den anderen aber sehr freundlich und offen umgeht. Ja, also die wenigsten kriegen die harte Seite von der KP zu spüren. Das ist immer im Hintergrund als Drohung, aber die wenigsten kriegen es zu sehen. In der Corona-Pandemie haben diverse europäische Länder plötzlich die harte Seite der KP gesehen, als dann an Maskenlieferungen, an diverse andere Hilfsleistungen plötzlich Konditionen geknüpft waren, dass man sich öffentlich bedanken muss, dass Staatschefs kommen müssen, um die Sachen entgegenzunehmen, dass man das mit großen Zeremonien entgegennimmt, dass man auf gar keinen Fall mit Taiwan in irgendeiner Weise in Kontakt treten darf oder mit anderen, die von der Partei als illegitim wahrgenommen werden. Und da wurde plötzlich die harte Seite gesehen. Das heißt, es hat der Reputation und dem Image von China extrem geschadet. Es hat aber natürlich der Narrative, dass China das System des 21. Jahrhunderts ist, hat es in gewisser Weise auch geholfen. Also ich habe hier in der Berliner U-Bahn Sachen gehört wie, boah, die können ein Krankenhaus in 10 Tagen hochziehen und wir hier mit unserem Berliner Flughafen. Ja? Also es hat auch da...
stimmt ja auch.
Genau. Aber also es stimmt insofern nicht, als dass das so Spitäler waren, Notspitäler, die haben wir danach in Europa auch hochgezogen.
Ja,
in
das mit dem Flughafen
Tagen.
Stimmt aber auf jeden Fall.
Ja, das mit dem Flughafen ist völlig korrekt. Großes Desaster, aber das mit den Krankenhäusern, ja, das haben wir danach auch gemacht. Und die Effizienz wurde an vielen Orten hervorgehoben, ob zu Recht oder zu Unrecht. Also es hat da bei dieser Narrative, dass China das System des 21. Jahrhunderts hat, hat es eher wieder geholfen. Also es ist so, hat so zwei Seiten, würde ich sagen.
Und im eigenen Land?
Im eigenen Land...
Man denkt ja so, wirtschaftliche Einbrüche, das führt dann auch zu Unmut, ne?
Das ist der Druck. Der Druck auf die Regierung steigt, der wirtschaftliche Druck. Man ist jetzt unter Druck, die Wirtschaft auf keinen Fall wieder zum Stillstand zu bringen durch erneute Lockdowns. Nichtsdestotrotz ist mein Eindruck, ich kann jetzt nicht für die gesamte chinesische Bevölkerung sprechen, aber dass außerhalb von Wuhan, von dem Zentrum, wo der Ausbruch tatsächlich begonnen hat, die Menschen insgesamt relativ zufrieden sind mit der Handhabung, einfach auch, weil die Partei es geschafft hat, dieses Bild zu vermitteln, in China ist Ordnung. Wir haben das hier unter Kontrolle gekriegt mit unserem effizienten Apparat im Ausland. Schaut mal hier die Bilder aus New York, die Bilder aus Italien. Da ist Chaos. seid froh, dass ihr in diesem ordentlichen, in diesem gut geordneten Land unter unserer Herrschaft lebt. Das ist ein Vorteil. Und das nehmen nicht alle so an. Da gibt es auch andere Stimmen. Aber ich glaube, insgesamt ist die Botschaft bei vielen Menschen so angekommen.
Frau Ulberg, vielen Dank für den interessanten Einblick und für Ihren Besuch auf dem blauen Sofa. Die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet, ist erschienen bei dva.